Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin, präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, mein heutiger Gast, der lebt wirklich ein ganz besonderes Leben und vor allem ist er ganz nah dran an den Wölfen im Wildpark Poing bei München. Er nimmt sich viel Zeit, um da das Vertrauen der Tiere geschenkt zu bekommen. Das ist wirklich pures Herzblut. Er nimmt sich aber auch Zeit, andere Menschen da mitzunehmen in sein Leben, an seinen Tieren auch so ein bisschen teilhaben zu lassen bei Instagram. Er liebt es zwar nicht so sehr, diese Social-Media-Welt, aber es ist ihm trotzdem halt ein sehr großes Anliegen, seine Haltung da eben beispielsweise zu den Wölfen, aber auch sein Leben als Jäger und Falkner darzustellen. Und das macht er, wie ich jetzt persönlich finde, auf eine sehr nachdenkliche, respektvolle und vor allem auch moderne Art und Weise. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, René Winkler.
Guten Abend, Caro. Es freut mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir sind immer froh, wenn wir tolle Gäste bei uns im Podcast haben. Und so einer bist du auch auf jeden Fall für mich. Wir haben so eine Startrubrik im Podcast und ich weiß, du kennst die, weil du den Podcast ja auch regelmäßig selber hörst. Ich erkläre es dir trotzdem einmal kurz. Ich habe zwei Begriffe jeweils für dich vorbereitet und du darfst dir dann einen aussuchen und erklären, warum du dich so entschieden hast, okay?
Alles klar.
Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
Wolf oder Hund?
Ich würde sagen, da kann ich mich nicht direkt entscheiden, aber tendenziell eher Wolf.
Man muss ja sagen, du hast ja privat einen Hund und das ist ein Wolfhund. Ist das ein Hybrid oder was ist das für eine Hunderasse?
Das ist eine anerkannte Hunderasse, das ist ein Salus-Wolfhund, sprich der erfüllt die Parameter, dass er auch vom VDH als Hund anerkannt wird. Und ja, Wolfhunde sind aber weder noch, also wie der Name schon sagt, die sind etwas zwischendrin. Weder Wolf noch Hund, aber ganz speziell.
Okay, jetzt bist du ja ganz nah dran an Wölfen und hast diesen Wolfhund. Erkennst du da viele Ähnlichkeiten und kannst sagen, okay, mein Wolfhund, der ist zu einem normalen Hund schon unterschiedlich oder wie würdest du das beschreiben?
Also es gibt natürlich ganz viele Parallelen zu den Hunden, weil sonst wäre es ja keine anerkannte Hunderasse. Mhm. Aber es schlägt auch ganz oft eben der Wolf durch und das macht, denke ich, den Alltag mit einem Wolfhund deutlich anspruchsvoller als mit den meisten Hunderassen.
Okay, kannst du das mal konkretisieren, in welchen Momenten du denkst, okay, das ist ein Wolf?
Ja, also es sind zum Beispiel Sachen, selbst Kleinigkeiten im Alltag, die mir vielleicht gar nicht auffallen. Zum Beispiel, du stellst den Tisch anders, du stellst das Sofa anders. Also wirklich was im alltäglichen Leben normal ist, stellen für den teilweise wirklich ein Problem dar. Mhm. Wo er sich erstmal wieder annähern muss und er reagiert, anders als viele Hunde, in extremer Unsicherheit, niemals aggressiv, sondern sehr zurückgezogen.
Mhm. Okay, die sind vorsichtig, ne?
Ja, unglaublich vorsichtig und vor allem, was ich habe ja auch viel mit normalen Hunden zu tun, auch mit Jagdhunden, aber ich habe den Eindruck, dass er, und das kommt definitiv vom Wolf, mehr ums Eck denkt.
Okay. Analog oder digital?
Analog.
Erklär das mal ein bisschen.
Also sowohl auf der Jagd als auch in meinem Alltag ist es so, dass ich mit allem, was zu sehr digital ist, einfach meine Schwierigkeiten habe. Ich versuche, dass ich die Dinge, vor allem auch zum Beispiel Gespräche, am liebsten 1:1 führe. Und durch meinen Beruf habe ich ja sehr viel mit Menschen und Tieren zu tun. Und das beißt sich einfach mit zu modernisierten Mitteln, vor allem auch mit dem Digitalen so ein bisschen.
Also dir passiert es nicht, dass man irgendwie abends auf dem Sofa sich bei irgendwelchen Instagram-Reels verliert?
Nein, eigentlich nicht. Also sobald ich wirklich Zeit habe, dattel ich dann nicht durch Instagram durch. Da konsumiere ich dann Content, den ich wertvoll finde. Aber mir ist definitiv ein Buch am Abend lieber als Handyzeit.
Das finde ich echt beneidenswert. Also tatsächlich passiert mir das schon, aber ich finde es toll, dass du da deinen Konsum so im Griff hast. Wunderbar, sehr schön, echt toll. Kipplaufbüchse oder Repetierer?
Mein Herz schlägt für Kipplaufbüchsen.
Du hast da ja auch eine Traumwaffe, gell?
Ja, definitiv. Ich habe mir jetzt nach sehr vielen Jahren Jagd eine K95 zugelegt. Ich habe da geschaut und habe eine gefunden, die mir sehr gut gefallen hat. Und das ist wirklich für mich die ultimative Waffe.
Okay. Und so im täglichen Einsatz?
eher der Repetierer, weil es einfach praktischer ist. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt bewusst rausgehe und sage, ich habe da vielleicht sogar einen Bock, den ich schon länger kenne, auf den möchte ich jetzt bewusst gehen, dann nehme ich doch ganz gern die Kipplauf.
Okay. Traumjob oder Knochenjob?
Sowohl als auch.
Es ist schon ein harter Job, ne? Also mit Tieren zu arbeiten, das ist nicht 9-to-5.
Es ist definitiv nicht 9-to-5, vor allem für mich nicht, weil ich ja für recht anspruchsvolle Tiere die Hauptverantwortung trage, Greifvögel, Wölfe, Luchse. Und ja, das ist eigentlich, dann bedingt sich das auch logischerweise. Erstens, wenn es nicht einem geregelten Ablauf folgt, dann ist es teilweise psychisch recht hart, aber vor allem auch körperlich, weil ich meine, diese ganze Versorgung von den Tieren, das macht sich ja nicht von selber. Und wir sind da relativ viel noch bei Handarbeit und wenig Maschinen unterstützt tatsächlich.
Und wie meinst du das psychisch, also wenn die Tiere krank sind beispielsweise, oder auf was beziehst du das?
Naja, in erster Linie natürlich, wenn Ausnahmesituationen sind, dann leidest du extrem mit. Wenn du mit den Tieren eine Beziehung pflegst, die, sag ich jetzt mal, intensiv ist, dann nimmst du die Sorgen natürlich auch mit nach Hause. Mhm. Aber es ist auch psychisch zum Beispiel anstrengend, gerade mit den Wölfen oder auch mit den Greifvögeln. Fehler machen geht nur bis zu einem gewissen Maß und dann musst du dafür Konsequenzen tragen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man ganz genau, okay, jeder Stress, den man daheim hat, jede Sorge, die irgendwo aus dem Privatleben kommt, die hat da einfach nichts verloren, weil ein Wildtier hat dafür kein Verständnis.
Okay, wenn du jetzt sagst, beim Wolf kann man nur bedingt Fehler machen, dann denkt jeder, okay, das ist ein gefährliches Raubtier. Das könnte eben, weiß ich nicht, dich angreifen beispielsweise. Meinst du das? Und was meinst du bei den Greifvögeln vor allem? Was könnte denn da passieren?
Also bei den Wölfen tatsächlich muss ich sagen, meinen Körper zieren sehr viele Narben, aber nicht eine von den Wölfen.
Ah, okay.
Also da ist gar nicht mal die Konsequenz, dass sie mich direkt angreifen. Ich kriege natürlich dann und wann im Rahmen der natürlichen Kommunikation mal einen Schuss vom Bug, der mir das Herz in die Hose rutschen lässt. Aber tatsächlich ist es bei den Wölfen eher so, die Konsequenzen, dass mich ein minimaler Fehler teilweise um Wochen oder Monate meiner Arbeit und vor allem auch in der Beziehung zu den Tieren zurückwirft.
Okay, also in puncto Vertrauen, das meinst du jetzt?
Hauptsächlich genau das. Oder Fehler meinerseits können zu sozialen Spannungen unter den Tieren führen. Und wenn es dann durch mein Versagen, sage ich jetzt mal, zu Unstimmigkeiten oder sogar vielleicht Beißereien kommt, ist das natürlich schon auch was an der Psyche nagt. Also das ist ja das Letzte, was ich möchte.
Jetzt sind wir schon recht detailliert eingestiegen so in deinen Berufsalltag. Du bist hauptberuflich Falkner und Tierpfleger in einem Wildpark in der Nähe von München. Da werden quasi alle heimischen Wildarten und Prädatoren möglichst naturnah gehalten, soweit es eben möglich ist. Wie kam es denn dazu, dass du da gelandet bist?
Also tatsächlich habe ich das große Glück gehabt, dass meine Eltern meine Faszination und mein Interesse an der Natur und an den Tieren schon immer sehr gefördert haben. Und dazu haben zahlreiche Ausflüge mit meinem Papa gehört, der wirklich nach einer harten Arbeitswoche trotzdem niemals irgendwie gemeckert oder gejammert hat, wenn ich dann bänzig war und gesagt habe, komm, wir müssen los. Der hat jeden Ausflug mit mir gemacht. Und tatsächlich ist aber das Konzept von dem Wildpark, in dem ich jetzt arbeite, für mich immer schon so eine Herzenssache gewesen. Der Ort hat mich irgendwie immer berührt und nie losgelassen. Und für mich war schon vor der Schulzeit klar, da möchte ich mal arbeiten. Mhm. Und glücklicherweise mit viel Fleiß hat sich das ja jetzt auch so ergeben.
Und war das dann immer dein Ziel, dass du bei den Wölfen bist, oder gab es da eine andere Tierart, die es dir angetan hat?
Tatsächlich habe ich die Wölfe eigentlich nicht sonderlich auf dem Schirm gehabt. Ich meine, ich fand, das sind tolle Tiere, aber jetzt zum Beispiel auch nicht mehr oder weniger, wie ich ebenso einen Bär oder einen Luchs toll finde. Ich habe die Greifvögel auf dem Schirm gehabt, definitiv. Mein Traum war es, Falkner und Jäger zu werden. Und das mit den Wölfen hat sich im Rahmen meiner Berufsausbildung zum Tierpfleger mehr oder weniger ergeben. Ich bin da reingestolpert und könnte jetzt aber nicht mehr ohne.
Aber, und das ist ja wirklich was sehr Besonderes, muss man sagen. Ich war jetzt kürzlich in Tripsdrill. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da ist so ein Freizeitpark und eben auch so ein Wildparadies dabei. Und da war eben auch dann Wolfsfütterung und so. Also ich habe jetzt kürzlich Erfahrungen gemacht im Wildparadies mit meinen Kindern. Und das ist schon besonders, ne? Da ist der dann auch reingegangen in das Gehege der Wölfe. Und du bist ja auch so nah dran an denen. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wie das Zusammensein ist mit den Wölfen?
Ja, also es ist was ganz Besonderes. Tatsächlich gehört es zu meinem Alltag eben dazu, aber es wird für mich niemals normal. Es ist eine Begegnung, die mich immer wieder catcht, weil die Präsenz von einem Wolf, vor allem von einem nicht handaufgezogenen Wolf, unglaublich fesselnd ist. Also auch dieses Bewusstsein, was ich ja vorher schon gesagt habe, Fehler sollten möglichst vermieden werden. Dann die Anwesenheit, hautnah dran zu sein, vor allem auch in den verschiedensten intimen Situationen. Also ich bin wirklich dabei, wenn sie an ihrer Beute fressen, wenn sie miteinander kommunizieren. Ich bin dabei, wenn sie heulen. Und ja, also diese Nähe in diesen besonderen Momenten, die bewegt mich tatsächlich schon noch täglich.
Und bist du da sozusagen wie so eine Art Teil des Rudels oder bist du ein Mensch, der einfach akzeptiert wird, zu dem ein gewisses Vertrauen besteht?
Also es ist so, ich werde nicht als Artgenosse wahrgenommen, weil sie eben, wie gesagt, nicht auf mich geprägt sind. Mhm. Und ich gehöre aber schon fest in ihre Welt dazu, weil wir halt einfach gemeinsame Rituale teilen. Ich glaube, dass sie mich nicht vollwertig als Familienmitglied sehen, aber definitiv als einen fixen Teil ihrer Welt. Und die Beziehung hat auch kein anderer Mensch zu den Tieren.
Wie ist denn jetzt, oder was wäre, wenn du jetzt da mit jemandem reingehst, meinetwegen Azubi, der seinen ersten Tag bei euch hat im Wildpark, der mit dir zu den Wölfen reingeht? Wie verhalten sich die Wölfe dann gegenüber jemand Fremdem, dem sie nicht vertrauen?
Also als allererstes ist es meine Aufgabe, abzuchecken, ob derjenige auch bereit ist dafür, dass ich ihn zu den Raubtieren mitnehme. Ist aber völlig egal, ob das die Luchse oder Wölfe sind. Aber tatsächlich ist es so, dass das natürlich im Rahmen der Arbeit vorkommt, dass die Kollegen dabei sind. Und wenn ich dabei bin, ignorieren sie die eigentlich gänzlich. Mhm. Erst nach mehreren Wochen ist es so, dass die sich dann ein bisschen selbstverständlicher da drin bewegen im Gehege, mich begleiten und die Wölfe dann sozusagen die vermehrt wahrnehmen. Und dann kommt es auch immer mal wieder vor, nach einer gewissen Zeit, dass sie die dann zurechtweisen und dann auch wirklich sagen, so bis hierher und nicht weiter, du bewegst dich hier ein bisschen zu lässig in meiner Welt.
Okay. Und sag mal, berührst du die Wölfe auch? Oder also wenn du sie anfasst, das hast du jetzt ja noch nicht beantwortet, ist es dann so eine Art Streicheln oder was ist das?
Also tatsächlich ist jegliche Berührung im Rahmen von Sozialkontakt für mich tabu. Das habe ich mir selber aufoktroyiert, dass ich keine Kuscheleinheiten oder sonst irgendwas mit den Tieren mache, auch wenn sie es teilweise einfordern würden. Aber ich möchte ganz klar sagen, auch Wölfe, die in menschlicher Obhut leben, sind definitiv keine Kuscheltiere. Ich fütter die Tiere von Hand wegen Medikamentengabe und wegen der Bindung. Mhm. Ich kann sie allerdings berühren und zwar eigentlich fast zu jeder Zeit, aber das mache ich nur, wenn es medizinisch notwendig ist. Zum Beispiel, wenn Wolf mal irgendwie eine Wunde hat, dass ich die dann versorgen müsste. Oder im Rahmen von Injektionen wie zum Beispiel Impfung, Narkose oder sonst irgendwas. Dann werden sie berührt und ansonsten gibt es da eigentlich keine aktive Berührung meinerseits.
Okay. Und das ist aber schon schwierig, stelle ich mir vor. Das ist ja so ein menschlicher Impuls, ne, dass man alles so anfassen will.
Das ist definitiv schwierig. Ich würde auch lügen, wenn ich das nicht herbeisehnen würde. Aber ich muss da einfach das große Ganze im Blick haben und ich denke, da ist auch das Jägerdasein eine ganz gute Schule dafür, dass man sich auch mal in Verzicht und Geduld übt. Und es ist einfach nicht an der Zeit, dass ich mit den Tieren auf so einer Ebene interagiere, weil das würde mich dann zu einem intensiveren Rudelmitglied machen. Und dann kann ich auch nicht verlangen, dass sie mit mir einerseits kuscheln. Aber wenn es dann mal in dieser Welt ein bisschen rauer zugeht im Rahmen der Kommunikation, dass sie mich dann außen vor lassen. Mhm. Also wer A sagt, muss auch B sagen und Rosinen picken ist mit keinem Wildtier möglich.
Okay. Du und sag, wenn du die jetzt beispielsweise spritzen musst, verzeihen die dir das oder dauert es dann wieder ein paar Wochen, bis er dich ranlässt?
Also ich mache das Ganze jetzt schon mehr als 8 Jahre und in den ersten 4 Jahren hat mich das immer immens zurückgeworfen. Also da war dann wirklich wochenlang teilweise auch Kontakt gar nicht möglich mit manchen Individuen. Mittlerweile ist es so, dass die das unglaublich gut wegstecken und zum Beispiel, wenn jetzt mal eine Narkose ansteht und der Pfeil getroffen hat und noch steckt, legt er sich dann trotzdem, bis er einschläft, bei mir hin, aktiv, sucht meine Nähe. Mhm. Und das ist natürlich für den ganzen Ablauf immens von Vorteil, weil einfach eine ganz andere Ruhe herrscht. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen mit Wildtieren zu tun hat und vielleicht auch schon mal mit einem Haustier beim Tierarzt war, da gibt es ja ganz unterschiedliche Individuen, die einen reagieren sofort gestresst und machen sich mehr oder weniger fast ins Hemd. Und dann gibt es welche, die gehen damit recht lässig um.
Hast du denn schon mal wilde Wölfe, also tatsächlich erlebt? Weiß ich nicht, warst du auf einer Reise beispielsweise, wo du die beobachten konntest?
Mental mit Sicherheit. Also ich träume oft von so einem Moment, aber aufgrund von meinem beruflichen Pensum war jetzt so eine Reise geplant noch nicht möglich. Aber natürlich ist der Wunsch da, dass ich da auch mal meine Erfahrungen sammle. Ich weiß einfach von allem dem, wo ich mich informiere, dass unsere Wölfe sich natürlich von Wilden unterscheiden, aber gar nicht so sehr, weil sie ja natürlich von Wölfen großgezogen worden sind. Aber jetzt halt für das eigene Wohlbefinden und vor allem auch für die eigene, ja, wissenschaftliche Neugier wäre es natürlich ein Highlight für mich, wenn ich mal wilde Wölfe beobachten könnte. Es wäre ergänzend auf jeden Fall zu meinen Erkenntnissen, von denen, mit denen ich halt eben arbeite.
Okay, und du bist ja wirklich ganz nah dran und du hast ja sicherlich auch eine Haltung zum Wolf in Deutschland.
Ja, mit Sicherheit. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, die wilden Wölfe und meine Meinung dazu, es ist natürlich, bin ich beeinflusst durch diese Beziehung zu den Tieren im Wildpark, aber ich sehe das relativ sachlich, muss ich ehrlich sagen.
Und wie siehst du es?
Also ich sehe das zum Beispiel so, dass wir jetzt halt, durch den Wolf, der zurückkehrt, auf jeden Fall erstmal eine Chance haben. Und zwar ist es eine weitere Art, die hier definitiv auch dazugehört, die zurückgekehrt ist, aber ich bin da auch nicht blauäugig. Wir müssen eigentlich nahezu mit allen großen Tieren, die in Deutschland leben, das ist vollkommen egal, ob es das Schwarzwild ist, das Rotwild oder eben der Wolf, wir müssen auf jeden Fall irgendein gesundes Mittelmaß finden, wie wir mit diesen Tieren umgehen, weil durch unsere geprägte Kulturlandschaft alles einfach nur laufen lassen, haben die Jahre gezeigt, das funktioniert einfach nicht.
Okay, also ich höre raus, dass du dir wünschen würdest, dass der Wolf ins Jagdrecht gehört. Würdest du denn selber überhaupt einen Wolf erlegen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund meiner emotionalen Beziehung zu Wölfen wünsche ich es mir nicht, dass er ins Jagdrecht kommt, aber ich sehe das schon so, dass wir vermutlich alleine schon, um die Gemüter zu beruhigen, gar nicht drum rumkommen werden. Und alle anderen Länder, die Wolfsbestände haben in Europa, jagen ja auch auf ihn, zumindest mehr oder weniger, oder die meisten
Ja.
Länder. Deswegen, ja, werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Und auf die Frage hin, ob ich einen Wolf erlegen würde. Tatsächlich, das würde jetzt wahrscheinlich viele schockieren, aber ja, sofern es aus tierschutzrechtlichen Gründen notwendig ist, also einen stark kranken Wolf oder zum Beispiel einen angefahrenen Wolf, das sind ja keine Szenarien, die undenkbar sind, würde ich erlegen und erlösen, aber ich würde es nicht gern tun. Und was natürlich ein Riesenproblem wäre, aber da wüsste ich nicht, wie ich reagieren würde, wenn irgendwo Menschen anfangen würden, wilde Wölfe in Deutschland künstlich zu habituieren, sprich zum Beispiel anzufüttern oder in irgendeiner Form einen Kontakt aufzunehmen und die zahm zu machen. Weil ich glaube, das wissen wir einfach von jeder Tierart auf der ganzen Welt. Eine Habituierung im ungesunden Maß bringt Probleme mit sich. Und da wüsste ich jetzt nicht, wenn jetzt da irgendein Tier auffällig wäre und vielleicht sogar gefährlich werden würde, wie ich reagieren würde.
Ja, aber ich finde das jetzt gar nicht so, wie du jetzt sagst, dass man das nicht nachvollziehen kann. Im Gegenteil, ich finde, das ist total stimmig, weil du ja diese Tiere liebst. Und wenn man dann natürlich jetzt beispielsweise ein krankes Tier sieht, dann ist es ja das allergrößte Bedürfnis, dieses Leid zu beenden. Und deswegen finde ich, dass das total schlüssig ist, deine Argumentation, die du da gerade vorgebracht hast. Was ich bei dir ganz interessant finde auch, ist, dass du ja schon seit deinem 16. Geburtstag Falkner bist und den Jagdschein hast, aber du kommst gar nicht aus einer Jägerfamilie. Das finde ich ja schon irgendwie eine Besonderheit. Wie kommt man denn jetzt als 16-jähriger wilder Teenager drauf, ohne irgendeinen Bezug zu diesem Thema, dass man jetzt einen Jagdschein macht?
Also der Entschluss stand schon sehr viel früher fest. Also auch das mit dem Jagdschein habe ich echt seit meiner Grundschulzeit fest vorgehabt und habe eigentlich nur darauf hingefiebert, dass ich endlich alt genug werde. Natürlich war noch sehr viel zu lernen. Aber der Entschluss, der kommt daher, familiär gab es da keinerlei Vorbelastung. Ich habe aber auf den Ausflügen mit meinem Papa eben besondere Leute kennenlernen dürfen, die sich auch für mich als junger Mensch, als Kind Zeit genommen haben. Und unter anderem waren das einige Jäger und Falkner. Und die haben mich derart beeindruckt mit dem ganzen Wissen und mit ihrem Lebensart, also die Verbindung zur Natur. Und das hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte so werden wie die. Habe denen dann nachgeeifert. Und nachdem ich da sehr sanft und stimmig in die Jagd eingeführt wurde, mitgehen durfte, war das für mich völlig klar, Jagd ist aktiver Naturschutz, Jagd ist ein naturnahes Leben und genau das ist es, was ich will.
Ja, und du zelebrierst es ja auch. Also wenn man da deine Social-Media-Kanäle anschaut, das ist ja, du bist ja durch und durch, lebst du ja das jetzt auch als Erwachsener. Und ich glaube, es war ja eben zuerst diese Faszination für Greifvögel und dadurch kam dann auch eben der Wunsch, den Jagdschein zu machen, ne?
Definitiv, es war ja eine Voraussetzung, aber für mich war schon recht früh dann auch klar, dass ich auch mit einer Waffe zum Jagen gehen möchte. Also das ging eigentlich mehr oder weniger parallel zueinander.
Mhm. Und jetzt muss man ja sagen, du bist da auch ganz schön erfolgreich, ne? Also in dem Wildpark, wo du arbeitest, da machst du auch deine Flugvorführung mit den Greifvögeln. Und die Vögel, mit denen ihr da arbeitet, sind es deine eigenen oder gehören die dem Wildpark?
Die Vögel gehören in erster Linie meinem Lehrmeister und aber auch mir. Also wir machen das, wie gesagt, gemeinsam. Und das sind die Tiere, die nicht dem Wildpark gehören, genau. Also das läuft auf selbstständiger Basis.
Okay. Aber nutzt ihr die dann auch privat für die Beizjagd oder macht ihr das gar nicht so sehr?
Die letzten Jahre tatsächlich nicht mehr. Es sind zwei Probleme. Erstens, in den Revieren, wo wir jagen, hat es einfach nicht die Bestände der Niederwild, dass das Sinn machen würde, mit dem Vogeljagen zu gehen. Wir sind da auch ganz, ganz sparsam, was mit der Waffe die Jagd angeht aufs Niederwild. Und zweitens ist ein weiteres Problem, wir fliegen bis Mitte November und da ist eigentlich so das Hauptding mit der Beizjagd meistens schon durch. Also es ist bei uns wirklich auch ein zeitliches Problem einfach. Mhm. Wenn das jetzt möglich wäre im Oktober oder so, einfach immer wegzufahren, Vogel einzupacken und irgendwo im Ausland jagen zu gehen, da wo die Welt diesbezüglich noch in Ordnung ist, dann würde ich das sofort machen. Aber da haben wir uns halt beruflich einfach anders entschieden.
Okay. Ich war ja in Trips-Drill, habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Und also in Trips-Drill gibt es ganz viele Storchenpaare, die da brüten. Und bei denen fliegt zum Beispiel in dieser Falkner-Vorführung auch ein Storch mit, der dann immer da hin und her fliegt zwischen diesen Ebenen. Das war eigentlich auch ganz interessant. Ich meine, gut, im Endeffekt ist auch ein Raubvogel. Passt schon irgendwie rein, oder?
Also wir haben auch Störche dabei.
Ah, okay.
Ich finde, die passen super gut dazu. Allerdings, also systematisch gesehen ist natürlich kein Greifvogel.
Nein, ja klar, aber ein Raubvogel, aber, ja.
Also er frisst natürlich Fleisch und Störche sind ausgezeichnete Jäger. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben ganz viele Störche auch bei uns im Wildpark und ein bisschen mit einem weinenden Auge beobachte ich das schon, wenn die dann zu 20 übers Feld stapfen, weil der unterscheidet nicht zwischen einer seltenen Unke und einer Feldmaus. Mhm. Also das ist natürlich schon so ein Ding. Auf viele Tierarten wird da immer extrem geschimpft und projiziert das Artensterben, aber da tragen auch, Tiere mit einem besseren Ruf, wie zum Beispiel Störche, tragen da genauso dazu bei, gell?
Absolut, ja. Und also da waren auch, also wir haben da abends gegrillt, ne? Das sind ja schon Profis am Werk, auch bei diesen Störchen, die laufen dann da wirklich zwischen diesen Grillstellen hin und her und jagen Würstchen dann in dem Fall. Und die sind sehr erfolgreich, also die... Das ist unglaublich, wie viele Störche da so als Infanteristen unterwegs sind. Ist es bei euch auch so?
Nein, unsere Störche haben da eigentlich einen relativ großen Abstand zu den Besuchern. Wir sind zwei Störche, die bei uns eben mitmachen, weil wir die mal notgedrungen aufziehen mussten. Das war ein verlorenes Gelege, weil da einfach nochmal ein Wintereinbruch kam in der Zeit, wo die auf die Welt kamen. Deswegen wurden die aufgezogen. Die sind natürlich ein bisschen zahmer, aber der Rest macht einfach so... ganz normal seine Storchensachen, sage ich jetzt mal.
Okay. Und also der Falkner hat eben erzählt, dass der Storch auch eine Handaufzucht ist und der bringt ihm immer Stöckchen, um ein gemeinsames Nest zu bauen. Also der ist viel geprägt. Das sind dann eure wahrscheinlich auch, oder?
Ja, es gibt verschiedene Aufzuchtsformen, gerade bei Vögeln. Und fehlgeprägt bedeutet dann eben dieses Verhalten, dass sie ein Nest bauen wollen mit dem Menschen, weil sie den als Artgenossen wahrnehmen. Wir haben damals die Störche aus dem Nest geholt, da waren die schon einige Tage bei ihren Eltern. Also die Assoziation zu der Art war da. Mhm. Und vor allem haben wir die ja Geschwister geprägt aufgezogen. Also die haben sich quasi gegenseitig gesehen. Und das ist dann schon nochmal ein bisschen leichter. Also diese Fehlprägung findet nicht statt. Und unsere Störche pflanzen sich auch ganz normal mit ihren Partnern vor, ziehen Jungen auf. Also das hat denen eigentlich vom Verhalten her, vom Natürlichen, wenig Abbruch getan.
Ich möchte nochmal aufs Thema Jagd so ein bisschen zurückkommen. Du jagst ja wirklich sehr, sehr viel, muss man sagen. Aber das machst du nicht nur für dich, für deine Gefriertruhe, sondern du jagst ja auch für die Tiere im Wildpark. Die werden mit Schalenwild aus dem Wildpark versorgt und du bist da verantwortlich dafür. Wenn du diese Schüsse, die du da abgibst, vergleichst miteinander, ist der Schuss auf diese Tiere, die du ja irgendwie vielleicht sogar kennst oder also gefühlt kennst, anders, als wenn du jetzt ganz normal jagen gehst?
Also ich muss ehrlich sagen, also es ist so, das, was ich im Wildpark mache, dieses Populationsmanagement auch für die Raubtiere, das ist ja nicht Jagen in dem Sinne, es ist aber eine jagdliche Handlung. Also es ist schon irgendwo vergleichbarer. Dann und wann kommt es vor, wenn jetzt zum Beispiel einfach ein Tier verletzt ist, alt ist, das ich kenne und das dann wirklich erlöst werden muss, dann ist das natürlich schon nochmal was ganz was anderes. Aber im allgemeinen Alltag, wenn ich jetzt was für die Wölfe zum Beispiel erlege oder für die Luchse, ist es nicht ganz so persönlich. Es macht was mit einem definitiv, aber wir haben auch den großen Luxus, Rehwild zu hegen. Und da muss ich sagen, kenne ich teilweise Böcke oder auch Geißen auch mehrere Jahre. Also so viel Unterschied ist da von der, ja, von der emotionalen Seite her eigentlich nicht.
Und wie jagst du im Wildpark? Also ich habe jetzt immer in meinem Wildpark, wo ich war, geschaut, ob da irgendwelche Hochsitze oder sowas sind. Aber da war gar nichts. Wie machst du das, wenn du jetzt da beispielsweise zum Dammwild musst, um da ja, die Population zu managen?
Ja, natürlich hast du da einfach dann schon Reviereinrichtungen, die sind aber ein bisschen sporadischer wie auf der Jagd. Also da geht es jetzt nicht darum, dass man da mal sich 3 Stunden den Hintern Platz sitzt oder 4 oder 5. Mhm. Ist ja nicht vergleichbar, wie wenn man jetzt auf Schwarzwild sitzt, das im Mai Schaden macht. Das ist natürlich ein bisschen spartanischer, aber die Parameter sind eigentlich dieselben wie auf der Jagd, weil ich muss ja auch schauen, dass ich meinen Kugelfang habe und so weiter. Aber das Ganze ist ein bisschen mobiler, würde ich jetzt mal sagen. Also da kann man auch dann ganz gut mit solchen, sage ich jetzt mal, leichteren Versionen arbeiten, wie so Eisensitzen und so. Also da würde ich jetzt nicht die Jagd damit zupflastern, da ist mir dann zum Beispiel Holz schon lieber, aber in dem Form ist das, glaube ich, ganz sinnvoll.
Du bist ja, finde ich, korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch sehe, aber du bist ja so eigentlich ein sehr nachdenklicher Mensch. Du hinterfragst dich als Jäger. Was beschäftigt dich denn da am meisten?
Tatsächlich, wie man es schafft, heutzutage, wo alles ein bisschen leichter konsumiert wird. Also ich denke, Social Media macht alles ein bisschen kurzlebiger. Und ich frage mich ganz oft, wie man das Bild von der Jägerschaft eigentlich ins rechte Licht rücken kann bei der allgemeinen Gesellschaft.
Und hast du schon eine Antwort gefunden?
Ich glaube, dass Kommunikation das A und O ist. Ich versuche, mein Tun als Jäger fachlich so gut wie möglich zu erklären, aber auch transparent darzustellen und die Leute einfach mitzunehmen. Ich finde ganz wichtig zum Beispiel auch, dass man da eine gewisse Ästhetik auch mit reinbringt. Also ich finde es jetzt halt sehr fragwürdig, wenn man dann ein Erlegerbild, also Erlegerbilder sind sowieso streitbar, aber das ist eher eine philosophische Frage. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich dazu entschließt, dass man einen Rehbock online stellt, wo man erlegt hat und eine Mordsfreude dran hatte und das dann im Scheinwerfer einer Taschenlampe macht, die Augen leuchten, der Hut schief sitzt und womöglich der letzte Bissen schlecht drin sitzt, Riesenausschuss. Ich weiß nicht, ob das der ganzen Sache gut tut. Und ich finde auch noch viel wichtiger, neben dem, was man sieht, wie die Leute sich darstellen, also sprich, was Außenstehende hören. Und da glaube ich, dass der ein oder andere definitiv noch mal ein bisschen dran arbeiten könnte, wie er sich darstellt.
Ne, und du erklärst ja auch schon sehr viel, muss man sagen. Ne? Das ist bei dir schon immer viel Text, den du da dazu schreibst, um das ja verständlich darzustellen, was man da sieht und warum du das gemacht hast beispielsweise. Und ich finde, also ich habe so ein paar Posts mir durchgelesen von dir und ein paar Kommentare. In der Regel sind die ja eigentlich ganz positiv, oder? Also du bist erfolgreich.
Also jetzt, was die Reichweite angeht, ist da noch Luft nach oben, definitiv.
Das meine ich gar nicht. Ich meine so diese Interaktion, die
Feedback.
Du da hast.
Ja? Ja, ja, das ist eigentlich durchweg positiv. Es sind natürlich Leute dabei, die harsch nachfragen, aber ich finde es ja positiv, wenn sie nachfragen. Und ich denke, durch das, dass das bei mir einfach ja nicht nur meine Freizeit ausfüllt, sondern auch meinen beruflichen Alltag prägt, sind da auch relativ viele fachliche, gute Einblicke, die ich geben kann. Und das kann ich ganz gut verargumentieren, sodass die Leute sagen, Mensch, das macht auch Sinn. Und ja, was auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass bei mir einfach in dem Pensum, wo ich das Ganze betreibe, mit diesen Tieren arbeiten, jagen gehe, was mir immer wichtig ist, dass der Respekt einfach nicht verloren geht. Also jede Jagd ist bei mir sehr bewusst und auch immer gut reflektiert. Ich schaue auch immer, dass ich mein Handeln immer nochmal hinterfrage, damit ich einfach nicht betriebsblind werde weil es zu meinem Alltag gehört. Und ich denke, das ist etwas, was die Leute schon zu schätzen wissen, dass es halt einfach bei mir definitiv keine Schießwut oder irgendwas dergleichen ist. Mhm.
Trotzdem muss man ja sagen, ne, wenn du im Wildpark jagst, dann musst du abdrücken. Wie ist es denn bei dir bei der privaten Jagd? Wie handhabst du das da?
Also ich bin zum Beispiel oftmals ganz gern draußen und lass auch, wenn es gerade möglich wäre, ein Stück Wild zu schießen, den Finger gerade, weil es einfach nicht passt. Also was ich zum Beispiel jetzt in der Maijagd schaue ich, dass ich natürlich in der Jugendklasse bei den Böcken ein bisschen eingreife. Und wenn jetzt da der Jahrling zum Beispiel rauskommt und ich entschließe mich, den zu erlegen, und es stehen da drei dicke Geißen dabei, wo ich weiß, da kommt jetzt bald der Setztermin und es ist gerade einfach idyllisch und ruhig, dann schieße ich den Jahrling jetzt nicht von den Geißen weg, weil den kriege ich morgen oder übermorgen auch noch, wenn ich das möchte. Muss ich mich vielleicht noch mal ein bisschen mehr anstrengen oder vielleicht mal früher aufstehen. Aber ich weiß, dass es in der Regel so sein sollte, dass es klappt. Und da gibt es einfach definitiv immer mal wieder bessere Situationen und da mache ich mir persönlich einfach nicht den Druck. Aber das ist natürlich ein Privileg, weil die Jagd rundherum noch zum Wildpark dazugehört und da auch nicht dieser Druck da ist, wie in sehr vielen anderen Revieren leider die Jäger liefern müssen. Das ist bei uns ein bisschen entspannter. Mhm.
Ja, das macht es natürlich einfacher. Ne? Also ich meine, aber ich persönlich würde jetzt nie mich zum Schuss nötigen lassen. Also dann ist das Revier halt nicht das Richtige für mich. Aber klar, ich meine, wenn man vielleicht jetzt Jungjäger ist und nicht die richtigen Leute dann kennenlernt, ja, nicht von Jägern an die Hand genommen wird, die nachhaltig jagen, die respektvoll mit dem Wild umgehen, dann kann das natürlich schon passieren, ja, dass man da vielleicht so abdriftet in so eine Richtung, die vielleicht auch bedenklich ist, also auch nach außen hin, ja, nicht nur innerhalb der Jägerschaft, also auch eben die Außenwirkung ist ja dann irgendwie fragwürdig auf jeden Fall mal. Wir haben schon über deinen Account geredet, Wildlife Addicted heißt der, hat knapp 1600 Follower. Ich meine, es ist schon eine gewisse Öffentlichkeit, ne, in der du da stattfindest. Ist es was dir leicht fällt oder wo du dich jedes Mal aufs Neue überwinden musst? Du machst ja auch viele Videos beispielsweise.
Ja, was heißt leicht fällt? Also ich muss sagen, auf das, was ich tue, bin ich schon stolz. Und ich denke auch, also ich habe für mich zumindest einen Weg gefunden, wo ich absolut jeden Abend in den Spiegel schauen kann, weil ich eben, wie gesagt, sehr hart auch mit mir ins Gericht gehe und meine Sachen immer wieder hinterfrage. Aber tatsächlich das Ganze für Dritte darzustellen, fällt mir nicht so leicht, weil ich einfach die reellen Begegnungen deutlich mehr schätze. Und wir müssen schon ganz ehrlich sein, also Social Media ist schon einfach auch eine sehr, ja, visuelle Plattform und du kannst Jagd, finde ich, nie so darstellen, wie es wirklich ist. Da müsste jemand live dabei sein und ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es sehr viel lieber, Leute mitzunehmen und einen Einblick zu geben, live mit mir, als übers Internet, aber du erreichst halt einfach bei weitem nicht diese Menschen. Nee, das ist in der Flugverführung ein bisschen anders. Da hocken die Leute drin und gehen in der Regel mit einem guten Gefühl raus. Die waren live da und das ist mir persönlich viel wichtiger und das ist auch nachhaltiger als übers Internet, weil im Internet ist man doch zum Schluss einer von vielen und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Aber ich sehe das ein, man kommt da fast nicht drum rum, wenn man was zum Sagen hat und auch hofft, dass vielleicht der ein oder andere umdenkt. Und mir reicht es, wenn einer umdenkt, dann ist das schon mehr als erfolgreich.
Nee, und ich glaube, der Anspruch, den du hast, der ist wahrscheinlich auch zu hoch, ja, weil den können ja nicht mal Medien im klassischen Sinne erfüllen. Das, was du dir wünschen würdest, ja, diese vollumfängliche Berichterstattung, die ist ja nicht möglich. Also das ist ja immer nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit, egal ob das im Fernsehen ist oder ob das im Radio ist oder auch in der Tageszeitung oder vielleicht in einem Magazin, wo ich 20 Seiten schreiben kann. Ich schaff's trotzdem nie, alle Facetten abzubilden. Und ich finde, dass dir das schon sehr gut gelingt. Du machst es wirklich auf eine ästhetische, ergreifende, respektvolle Art und Weise. Ich finde es schön, dass du so viel erklärst auch. Und ich meine, du hast ja schon auch Kontakt zu Leuten, das, was du magst, also im Real Life sozusagen, wenn du im Wildpark Leute triffst. Erklärst du denen dann beispielsweise auch, dass das Wild oder die Prädatoren mit Wild aus dem Park ernährt werden?
Also erstmal vielen Dank für das Lob, das hat mich jetzt sehr gefreut. Und ja, also ich bin da auch in der Arbeit sehr transparent, weil ich bin der Meinung, wenn wir das immer nur romantisieren und immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, die Natur ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, vor allem nicht in so einer geprägten Kulturlandschaft, wie das bei uns der Fall ist. Und das muss ich auch auf dem Wildpark runterbrechen, dass die Leute da kein verfälschtes Bild sehen, weil wenn sie das im Wildpark, wo ich als verantwortungsbewusster Mitarbeiter oder hoffentlich verantwortungsbewusster Mitarbeiter, da ich dafür Sorge trage, wie sollen sie dann die Tatsachen in der Natur ertragen? Das wäre dann einfach viel zu viel. Und das ist definitiv was, wo man entgegensteuern sollte, diese extreme Entfremdung von der Natur. Das ist, glaube ich, was uns allen und vor allem auch der Gesellschaft überhaupt nicht gut tut.
Und erschrecken die dann, wenn du das erzählst, dass das Schalenwild auch für die Fütterung verwendet wird?
Eigentlich tatsächlich nicht. Also es ist da durchweg so, dass die Leute erstmal zuhören und das kann ich ja gut verargumentieren. Ich meine, ich muss das fast jeden Tag erklären und die Leute sind da eigentlich alle sehr zufrieden damit, weil sie zum Schluss sagen, selbst Veganer zum Beispiel, die sagen, ja okay, macht ja Sinn, weil ich meine, eine Tatsache, die können wir jetzt links und rechts drehen, die wird sich nicht ändern. Wolf, Luchs, Fuchs, Greifvogel, Salat und gelbe Rüben, das ist halt einfach nicht.
Zumindest nicht alleine, ne?
Nicht alleine, ja.
Ja. Okay. Aber du erlebst, glaube ich, schon viel positives Feedback, weil du halt auch so ein Sympath einfach bist. Ja, ich glaube, es fällt dir halt leicht und es ist gut, dass du da ganz an vorderster Front kämpfst, weil, wenn da solche Gesichter und solche Persönlichkeiten wie du ganz vorne stehen, dann tut es der Jagd und dem Bild der Jagd auf jeden Fall gut, denke ich. Du sagst ja trotzdem, also du hast positive Erfahrungen, aber man hat oft schon das Gefühl, ne, dass man in so einer Verteidigungsposition ist als Jäger. Und klar, und das liegt daran, weil es schwarze Schafe gibt auch unter den Jägern. Also ich meine, das ist ja keine Frage, die gibt es überall in jeder Gruppe. Und ich glaube, dich stören da vor allen Dingen auch so diese illegalen Abschüsse von Wolf und Luchs. Es sind ja nicht viele, aber trotzdem ist es ja schon etwas, wo du so ein bisschen auf die Palme kommst, ne?
Tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, dass es sogar deutlich mehr sind, wie wir mitbekommen. Aber der springende Punkt ist doch einfach der, wenn wir als Jägerschaft geschlossen gegen solche Leute nicht vorgehen und eigentlich Kriminelle in unseren Reihen dulden, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Dann können wir eigentlich auch über Schonzeiten nochmal neu diskutieren und sagen, Jungenaufzucht beim Fuchs, das ist dann überflüssig, weil es ist schlichtweg einfach eine illegale Handlung. Und ich finde, Leute, die wo für die Natur Verantwortung übernehmen, über Leben und Tod entscheiden und letzten Endes eine Waffe tragen, die sollten keinerlei kriminelle Handlungen irgendwo auf ihrem Portfolio haben.
Also René, ich muss echt sagen, ich bin ja ein Fan von dir jetzt geworden. Du hast jetzt 1601 Follower seit neuestem, weil ich finde das wirklich toll, was du machst. Und ich möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast heute für mich. Und ich hoffe, dass ganz viele neue Follower jetzt zu dir kommen auf deine Seiten und du ganz viele Menschen da auch inspirierst mit dem, was du tust. Ganz herzlichen Dank an dich.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und übrigens auf René Winkler und seinen Insta-Account Wildlife Addicted, da bin ich durch einen anderen Hörer wiederum aufmerksam geworden. Der hat mir da einen Link zu seinem Profil geschickt und da würde ich Sie auch drum bitten, wenn Sie jemanden kennen, jemanden folgen bei Instagram oder Facebook, der nachhaltig jagt, der aufklärt über die Jagd und Naturschutz, der vielleicht polarisiert, dann immer gerne her damit, hier zu uns in den Jagdzeit-Podcast. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Gerne per Mail an podcast@gtoutdoors.de. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und auf www.jagdzeit.de. Präsentiert vom Land Rover Defender, dem Partner für die Jagd nach dem Abenteuer.